Lobe der Herr. Schön, dass ihr da seid und schön, dass der Herr vor allem mit uns ist und diesen Abend zu einem besonderen Abend macht. Ja, wir werden uns heute Abend einem Thema widmen, das sehr, sehr aktuell, sehr, sehr interessant ist. Und das ist eigentlich eine zweite Botschaft in der Serie zu gewissen Themen. Wir haben vor einigen Wochen noch vor dem Gebet, nach dem Streben, also Streben nach dem Heiligen Geist, haben wir eine Botschaft von Bruder Jesus gehört über Gottesfurcht, über die Frage, ob wir Gott fürchten müssen. Und heute widmen wir uns dieser Frage, ob die Bibel glaubwürdig ist und möchten mit Gottes Hilfe dem auf die Spur gehen. Ich möchte zwei kurze Bibeltexte dazu lesen, und zwar 2 Timotheus 3 mit 16. Und dann 2 Petrus 1, 20, 21. Ich lese aus der Schlachtübersetzung. 2. Timotheus 3 mit 16 sagt folgendermaßen: Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Und 2. Petrus 1, 20, 21. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Amen. Setzt euch bitte. Beide diese Texte sprechen über die Tatsache, dass die Bibel von Gott inspiriert ist, über die Tatsache, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass die Menschen nicht eigenmächtig gesprochen haben, sondern von Gott bewegt waren. Wir wissen das, aber so wie schon gesagt wurde durch Valerio, es ist wichtig für uns, dass wir immer wieder unseren Glauben verstärken und vertiefen und gleichzeitig auch verstehen, dass die Bibel und dass der Glaube nicht ein Sprung ins Dunkle ist, einfach schalt dein Gehirn ab und spring, schalt deine Logik ab und glaube einfach, nein, sondern Gott hat uns diese Logik und unseren Verstand gegeben und er widerspricht diesen Grundzügen nicht, aber die Tatsache ist, er steht über diesen Dingen hinweg, über diesen Dingen hinweg. Das heißt, Gott ist nicht unlogisch, aber Gott steht über unserer Logik. Das heißt, allein mit unserer Logik können wir nicht umfassen und beschreiben. Warum ist es wichtig, auf diese Frage eine Antwort zu haben? Diese Frage ist sehr wichtig, weil der christliche Glaube steht oder fällt mit der Wahrhaftigkeit oder Falschheit der Bibel. Wenn die Bibel stimmt, dann steht auch das Christentum. Wenn die Bibel sich als falsch herausstellt, dann fällt auch das Christentum. Gott hat den Glauben an ihn und das Leben als Christ an sein Wort gebunden. Beides geht Hand in Hand und beides muss zusammengehend verstanden werden. Wir werden uns über ein paar Dinge Gedanken machen heute Abend. Wir haben sehr viel vorgenommen. Ich hoffe, wir schaffen es in der Zeit. Aber wichtig ist, dass wir allgemein über die Bibel verstehen, dass diese Bibel nicht ein Buch ist, sondern es ist eine Sammlung von 66 Büchern. 39 Bücher sind im Alten Testament und 27 Bücher sind im Neuen Testament. Die Bibel wurde in einer Periode von ungefähr 1600 Jahren geschrieben. Allein das macht sie schon einzigartig. Es geht aber weiter. Es sind über 40 Autoren, die die Bibel geschrieben haben. In diesen 1600 Jahren, die verschiedenen Background gehabt haben. Einige waren Könige, andere Diplomaten, andere waren sehr arme Menschen, andere waren Fischer, andere Zeltmacher. Manche haben viel Ausbildung gehabt, manche weniger. Aus verschiedenen Kulturen, verschiedenen Background haben sie die Bibel geschrieben. Und sie wurde in drei Sprachen geschrieben, in Hebräisch, ein kleiner Teil im Alten Testament in Aramäisch und das Neue Testament in Griechisch. Sie wurde auf drei verschiedenen Kontinenten geschrieben, in Asien, in Afrika und auch in Europa. Das sind so Informationen, die Bibel sehr interessant machen. Es ist nicht nur jemand, der sich hingesetzt hat und von A bis Z das geschrieben hat in einem Zug, sondern in einer unheimlich langen Zeitperiode von vielen Leuten, die keinen Kontakt zueinander hatten. Ja, in verschiedenen kulturellen Hintergründen wurde sie geschrieben. Da kommt die Frage doch auf und das macht das Ganze noch komplizierter, ja, und noch interessanter. Ist die Bibel wirklich glaubwürdig? Wir müssen uns hier drei Fragen widmen, die uns helfen, hier eine Antwort zu bringen. Drei Fragen, die uns helfen, der Glaubwürdigkeit näher zu kommen. Die erste Frage ist die Frage der Übertragung. Und zwar entspricht der Text, den wir heute haben, dem Text im Original, den die Autoren geschrieben haben? Oder haben wir die Übersetzung von der Übersetzung von der Übersetzung und haben Übersetzungsfehler, so wie das Spiel Stille Post funktioniert? Man etwas ins Ohr einem sagt und der sagt es weiter und weiter und zum Schluss kommt etwas raus, was total dem widerspricht, was eigentlich der Gedanke war. Haben wir so eine Sache mit der Bibel, dass die Übersetzung von der Übersetzung von der Übersetzung in diesen Jahren zu uns gekommen ist, voll mit Fehlern? Oder haben wir Versionen, die doch dem Ursprung gemäß sind? Woher wissen wir das? Welche Beweise haben wir dafür? Die Frage der Historizität, das heißt, okay, sind die Dokumente, die wir haben, original? Entsprechen sie dem Ursprungsgedanken des Autors, dem Original? Gut, aber entsprechen sie der Geschichte? Sind sie wirklich geschichtlich fundiert? Sind das wirklich Events? Sind das wirklich Personen, Gegebenheiten, die wirklich passiert sind? Weil es gibt ja viele, viele andere antike Bücher und Schriften, wo mythologische Geschichten aufgeschrieben wurden, so wie von Homer, ja, die Ilias, ja, und andere Mythologien und Epose und so weiter, die, ja, sie sind, entsprechen vielleicht mehr oder weniger dem, was der Autor geschrieben hat, aber es sind einfach nur Geschichten, Märchen. Ist die Bibel wirklich historisch fundiert? Ist das wirklich passiert, was hier steht? Und dann die dritte Frage ist die Frage der Inspiration. Okay, wenn wir die Dokumente haben und die entsprechen dem wahren Wort Gottes, also den Originalen, wenn es wirklich Events sind, die geschehen sind, das macht das schon lange nicht das Wort Gottes. Ist es wirklich von Gott inspiriert? Woher können wir wissen, dass es wirklich sich um etwas Übernatürliches handelt, dass Gott dahinter steht? Ich werde mich bemühen, so klar und so schnell wie möglich durch dieses große Paket an Themen durchzugehen. Und wir möchten uns gleich in die erste Frage stürzen, über die Frage der Übertragung. Entsprechen die vorhandenen Texte den ursprünglichen Texten? Haben wir nicht bedingt durch Übersetzungsfehler total verschiedene Versionen im Vergleich zu den ursprünglichen? Wir müssen verstehen hier, auf was die Bibel geschrieben wurde. Sie wurde nicht einfach am Computer geschrieben und dann einfach ausgedruckt, ja? Sondern sie wurde damals auf verschiedene Materialien geschrieben. Und eines der beliebtesten Materialien, das auch sehr günstig war zur Zeit der Bibel, war Papyrus. Papyrus war ein sehr faseriges Material, das sich beim Nil fand. Das wurde geschlagen, übereinandergelegt, gepresst, getrocknet, und das ist ein sehr, sehr gutes Material, wo wir auch im 20. Jahrhundert sehr, sehr viele Fragmente, unzählige Fragmente vorhanden haben, vor allem in den trockenen Gebieten von Afrika, Mittleren Osten sind die sehr gut erhalten. Später dann hat man Pergament verwendet, das sind Tierhäute, die getrocknet und sehr, sehr dünn gezogen wurden, die haben das Papyrus abgelöst, aber sehr teuer. Und bis zum Spätmittelalter wurde das verwendet, als es dann vom Papier, das wir auch heute haben, abgelöst wurde. Aber es gibt sehr, sehr viele Fragmente, die gefunden wurden, sehr, sehr viel gut erhaltene Fragmente. Nun, die Frage ist, wie viele von diesen Fragmenten haben wir erhalten? Welches Volumen haben wir? Ich möchte, dass ihr euch das mal anhört und mal das durch den Kopf gehen lasst und dann vergleichen wir ein bisschen. Über das Neue Testament, allein das Neue Testament, ungefähr 5.800 griechische Manuskripte oder Fragmente, die gefunden wurden. 5.800 verschiedene. Insgesamt sind es aber ungefähr 24.000, wenn wir die griechischen nehmen, die lateinischen, die sehr früh übersetzt wurden, und auch die Kollektionen, die versucht haben, das Neue Testament verschiedene Teile zusammenzufassen. Unheimlich viele, viele Fragmente, die dieselben Texte sind, ein großer Pool an Informationen, wo man vergleichen kann. Sehr, sehr früh haben die Christen auch begonnen, diese Schriften, die Briefe der Aposteln, im Alten Testament wurde das Alte Testament ins Griechische übersetzt, die Septuaginta ist das, der Name der Bibel, aber sehr früh wurde begonnen, in anderen Sprachen zu übersetzen, weil einfach die Leute dieses Wort verstehen mussten. Und wir haben ungefähr frühe 20.000 Übersetzungsfragmente in anderen Sprachen. Neben diesem großen Pool an Informationen haben die Kirchenväter, das sind die Nachfolger der Aposteln, die in den ersten Jahrhunderten nach Christus die Kirche weitergeleitet haben, die Bibel zusammengebracht haben, geschrieben haben, sie haben in ihren Schriften, allein in ihren Schriften, ungefähr 86.000 Zitate. Aus diesen Schriften, aus diesen Zitaten der Kirchenväter, wenn heute Nacht die Bibel verschwinden würde, könnte man die Bibel bis auf 20 Verse des Neuen Testamentes komplett zusammenstellen, nur aus der Basis der Zitate. Wir haben diesen irrsinnig großen Pool an Informationen. Ja? Es ist nicht so, dass einfach wir irgendwo ein Buch ausgebuddelt wurde und da ist das Neue Testament und noch eine andere Rolle aus dem Alten Testament. Ja? Und zack, wir haben das und auf das, wir glauben es, friss oder stirb. Wir haben unheimlich viele Informationen, die wir verwenden, und die Bibelkritiker, manche sogar, die an Gott nicht geglaubt haben und versucht haben, die Bibel zu widerlegen, die das eigentlich zum Gunsten der Bibel getan haben und gezeigt haben, wie authentisch die Bibel ist. Ich möchte hier, dass wir uns einen kleinen Vergleich anschauen. Was die antiken Schriften anbelangt, habe ich ein bisschen hier was zusammengestellt. Zum Beispiel, das, was Cäsar geschrieben hat, ja, er hat ungefähr um 100 bis 44 vor Christus etwas geschrieben. Die ältesten Manuskripte, die wir haben über diese Schriften, datieren 900 nach Christus. Das heißt, zwischen dem Erstellungsdatum und dem ältesten Manuskript, das wir heute noch besitzen, sind 1000 Jahre vergangen. Es sind 1000 Jahre vergangen von dem Punkt, wo das geschrieben wurde, die Handlung, die Beschreibung und den ersten Fragmenten, die datiert wurden. Insgesamt gibt es 10 vorhandene Manuskripte, die man vergleichen kann, ob sie schauen, ob sie auf das Originale hinweisen oder ob sie widersprechen. Plato, wieder, es verstreichen 1200 Jahre zwischen dem Zeitpunkt des Schreibens und den ältesten vorhandenen Manuskripten, die wir haben, oder den Kopien, die wir haben. Insgesamt 7 Stück gibt es. Der am nächsten kommt, dem Neuen Testament, ist Homer und die Elias der Epoche. Elias wurde 900 vor Christus geschrieben, aber 400 vor Christus haben wir oder datieren die ältesten Kopien, die wir haben. Es vergehen 500 Jahre und es gibt 634 verschiedene Manuskripte. Und jetzt schauen wir uns mal das Neue Testament an. 40 bis 100 nach Christus wurden sie geschrieben. 125 nach Christus, 100 bis 125 nach Christus sind die ältesten Manuskripte, die wir haben. Das heißt, es vergehen ungefähr 25 bis 50 Jahre. Nur 25 bis 50 Jahre. Das heißt, die Augenzeugen waren noch am Leben. Die Zeitgenossen haben sie korrigieren können. Es waren nicht nur die geschrieben haben, die Jesus gesehen haben oder die gewusst haben, was passiert ist. Es waren Zeitzeugen da. Es verstreichen nicht 500 Jahre, wo man sich irgendwas vielleicht ausdenken kann. Es verstreichen 25 bis 50 Jahre. Und wir haben 24.000 verschiedene vorhandene Manuskripte. Das heißt, dass das, was wir über das Neue Testament, über das Leben Jesu Christi wissen, ist historisch besser belegt als das, was Cäsar geschrieben hat, über Cäsar, und das, was Homer geschrieben hat. Unglaublich, unglaublich, was da für Informationen da sind. Der ehemalige Direktor der Hauptbibliothek des British Museums sagt folgendermaßen: Die Zeitspanne zwischen dem Erstellungsdatum der originalen Schriften und den ältesten vorhandenen Kopien des Neuen Testaments ist so gering, dass diese vernachlässigt werden kann. Ihr müsst euch das mal vorstellen, wie viele wie groß der Zeitraum zwischen dem Erstellungsdatum und den ältesten Kopien bei den anderen antiken Schriften ist und wie gering es ist. Es ist noch zur Lebzeit der Augenzeugen. Die ältesten vorhandenen Manuskripte, die wir haben aus diesem großen Pool an Informationen, ist das Fragment P52. Wer weiß, woher das P kommt? Papyrus. Ist ein Fragment auf Papyrus, P52, es ist 100 bis 135 nach Christus datiert. Schaut so aus. Es sind lediglich drei Verse aus Johannes Kapitel 18, Vorder- und Rückseite. Das heißt, es wurde auch in Ägypten gefunden, sprich es wurde verbreitet. Also wissen wir, dass es im ersten Jahrhundert geschrieben werden musste, weil die Verbreitung bis nach Ägypten hat gedauert. Es wurde nicht per E-Mail geschickt und in einer Sekunde war es in Ägypten. Es wurde geschrieben, weitergesandt, geschrieben. Also es datiert noch im ersten Jahrhundert. Es datiert noch im ersten Jahrhundert. Und der älteste komplette oder das älteste komplette Neue Testament datiert um 330 nach Christus. Denkt noch kurz zurück an die alte Folie. 1000 Jahre bei manchen Schriften ist das älteste vorhandene Fragment, das wir haben über diverse Schriften. Und hier vergehen weniger als 300 Jahre, bis ein komplettes Neues Testament existiert. So schaut es aus, 330 nach Christus, Codex Sinaiticus, es wurde in einem Kloster in Sinai gefunden, es wurde aufbewahrt dort und es ist das gesamte Neue Testament, das zusammengestellt wurde und zusammengebracht wurde. Zu diesen Informationen gibt es ein paar interessante Statements von ein paar Experten in dem Gebiet. Einer davon, Montgomery, sagt, wenn wir den Büchern des Neuen Testaments gegenüber skeptisch sind, bedeutet dies, dass wir der gesamten Klassik der Antike den Rücken zuwenden. Kein Dokument der Antike ist bibliografisch, das heißt von den Dokumenten, die es beweisen und die es erhalten, so gut bestätigt wie das Neue Testament. Das heißt, die gesamte Geschichte aus der Zeit, die historisch aufgeschrieben ist, ja, müsste eigentlich auch in den Müllkübel geworfen werden, nicht mehr unterrichtet werden, nicht mehr als Wissenschaft gesehen werden, wenn wir nicht das Neue Testament auch gemäß dieser wissenschaftlichen, historischen Erhebungsdaten respektieren würden. F.F. Bruce sagt, es existiert kein Text der Antike, der sich über so viele Bestätigungen wie die Schriften des Neuen Testaments erfreuen kann. Die Bibel, die wir haben, ist nicht die Übersetzung der Übersetzung der Übersetzung der Übersetzung. Wir haben Fragmente, die kannst du sogar in Wien in der Hauptbibliothek, in der Nationalbibliothek ein paar finden, an dem British Museum, an dem in London und so weiter. Wir haben vorhandene Texte, die datieren zur Lebzeit der Autoren im 1., 2. Jahrhundert. Wir sind sehr, sehr gut unterwegs. Wir haben nicht die Übersetzung, sondern immer können wir den Text von heute mit den Texten und den Fragmenten, die wir haben, die so früh datiert sind, vergleichen. In Qumran wurde 1947 eine wunderbare Entdeckung gemacht, die nochmal belegt hat, dass wir nicht voll mit Übersetzungsfehlern sind, sondern dass die Übersetzung, die wir haben, treu dem Original ist, den Fragmenten, die damals datieren. Wir kommen aber später noch dazu. Fazit ist, wie gesagt, wir haben eine überwältigende Anzahl von Manuskripten und wir können ausschließen, dass wir einfach einer Reihe von Übersetzungsfehlern vertrauen müssen und von Leuten, die auf der Übersetzung des anderen basieren. Sondern wir orientieren uns nach dem Original immer mehr. Die Frage der Historizität. Vielleicht entspricht ja die Bibel den originalen Texten der Autoren, aber woher wissen wir, dass es sich nicht um eine pure Fiktion, Erfindung handelt? Woher wissen wir, dass sich die Autoren das Ganze nicht nur einfach ausgedacht haben? Eines der großen Probleme der Skeptiker ist einfach ihre Angst und ihre Skeptik gegenüber dem Übernatürlichen. Es wurde versucht, sogar in der Theologie, in der liberalen Theologie, die Bibel zu entmystifizieren am Anfang des 20. Jahrhunderts. Das heißt, alles Übernatürliche rauszunehmen aus der Bibel. Aber dann ist es nicht mehr das Wort Gottes und ist ein Tohu Wabohu. Eine mögliche Ursache ist genau das, dass die Leute einfach eine Skepsis über das Übernatürliche haben, sagen, es existiert nicht und deswegen kann die Bibel nicht stimmen. Aber das ist sehr voreingenommen. Wenn die Aussage der Materialisten, also die sagen, dass es nichts gibt, außer die Dinge, die empirisch untersucht werden können, wenn ihre Aussage stimmt, dass das Übernatürliche von Anfang an ausgeschlossen werden muss, dann bedeutet das, dass sie das Wissen des gesamten Universums halten. Du musst das ganze Universum kennen, du musst alles wissen, um das Übernatürliche absolut ausschließen zu können. Nun, diese Aussage ist in sich sehr göttlich. Zu sagen, dass du alles weißt und du kannst hundertprozentig sagen, dass es niemals, nirgendswo, in keiner Art und Weise zu etwas Übernatürlichem gekommen ist. Nun, die Materialisten müssen ermutigt werden, zumindest offen für die Eventualität zu sein, dass das Übernatürliche existiert, auch wenn sie skeptisch sein können. Aber sie sollen offen sein und wissenschaftlich und zuliebe der Wissenschaft zumindest die Möglichkeit, der Bibel die Möglichkeit geben, sich dessen selber zu beweisen. Es gibt interne Beweise und es gibt externe Beweise. Es gibt natürlich viel, viel mehr als das, was wir heute hier präsentieren, aber ein paar möchte ich durchgehen. Ich möchte das Ganze schmackhaft machen. Es gibt so Unmengen an Ressourcen. Es gibt so Unmengen an Informationen, die ihr nehmen könnt, euch vertiefen könnt. Und ich lade euch ein und ich ermutige euch, hier euer Hirnschmalz zu verwenden und euch zu vertiefen. Interne Beweise. Ich möchte nur ein paar nennen. Ein interner Beweis ist die Klarheit und die Deutlichkeit des biblischen Textes. Nun, wir, die Bibel kennen und lesen, sagen, dass es selbstverständlich ist, dass es klar und eindeutig ist. Ja? Die anderen sagen, ja, was macht es so besonders? Nun, im Vergleich zu rivalisierenden Literaturen oder zu anderen, die sich selber als Evangelien bezeichnen oder das Wort Gottes, können wir einen riesengroßen Unterschied sehen. Ja? Ich weiß, ich lese das gegenüber Leuten, die Bibel kennen und einen Unterschied machen können. Das Evangelium kommt als sehr kohärent hervor, wenn du es zum Beispiel mit dem Thomas-Evangelium vergleichst. Ich gebe euch ein Zitat und ich will euch sagen, wie einfach es für die ersten Christen war, das Thomas-Evangelium auszuschließen, die Bibel gelesen haben, das Johannes-Evangelium, die Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas. Als das Thomas-Evangelium kam, ich glaube, sie lachten dem ins Gesicht. Sie mussten nicht viel philosophieren. Schaut, was da steht und vergleicht es mit den Worten Jesu in der Bibel. Im Logion, das ist eine Art Kapitel, ja, 11, Vers 1 bis 4. Jesus spricht, dieser Himmel wird vergehen und der Himmel oberhalb von ihm wird vergehen. Und die Toten leben nicht und die Lebenden werden nicht sterben. In den Tagen, als ihr Todes verzehrt habt, habt ihr es lebendig gemacht. Wenn ihr im Licht seid, was werdet ihr tun? An dem Tag, als ihr einer wart, seid ihr zwei geworden. Wenn ihr aber zwei geworden seid, was werdet ihr tun? Erklär mir das mal. Und vergleicht es ein bisschen mit den Worten Jesu Christi im Evangelium. Sogar die kompliziertesten apokalyptischen Andeutungen Jesu Christi sind kohärenter als sowas. Die Bibel in sich hat eine Klarheit und eine Deutlichkeit, die ganz, ganz eindeutig hervorkommt. Ein zweiter interner Beweis unter vielen anderen ist die korrekte Einordnung in den geschichtlichen Kontext. Es gibt viele Disziplinen, die zusammenkommen und die Bibel durchleuchten können, den Text des Neuen Testaments. Archäologische Funde, Ansichtsschriften über die Zeit Jesu Christi sprechen und erzählen, wie die Lage im damaligen Judäa ausgeschaut hat. Wie die politische Lage war, was die Römer gemacht haben, was die Sprache war, was die Schwerpunkte waren, was die sozialen Dilemma waren, die religiösen Hintergründe und die Spannungen und diversen Gruppen von der Zeit. Wenn wir den biblischen Text lesen und die Worte Jesu und die Evangelien lesen, da sehen wir, dass die Zeit und der Kontext wie ein Handschuh über das Leben Jesu Christi passt. Oder umgekehrt, Jesus passt wie ein Handschuh auf die Hand der Geschichte. Die Frage ist, wie schaut es aus mit anderen Schriften? Ich möchte jetzt nicht tief hineingehen, aber wie schaut das mit dem Koran zum Beispiel aus? Es würde sehr, sehr viel Licht bringen, wenn man den Koran durchleuchten würde und desegmentieren würde, wie man die Bibel desegmentiert hat und ausschaut und schaut, wie er hineinpasst geschichtlich. Leider erlauben das die Moslems nicht und vehement wehren sie sich dagegen. Wenn man den Koran und den Inhalt analysiert und die Hints zur geschichtlichen Background, dann sieht man, dass der Koran, der behauptet, er handelt im 5. Jahrhundert, geschichtlich nach dem wissenschaftlichen Stand der Dinge, passt er irgendwo ins 7. Jahrhundert hinein, 200 Jahre später. Im Vergleich zu den Evangelien zum Neuen Testament, das perfekt auch die außerbiblischen Informationen über den Zeitpunkt der Geschichte schildert. Ich möchte hier ein konkretes Beispiel nennen, das ziemlich frisch jetzt in der Wissenschaft ist. Ungefähr 2002 ist das hervorgekommen. Beispiel die Vorname im Neuen Testament. Wir wissen, dass die Autoren der Evangelien außerhalb von Judäa geschrieben haben. Zum Beispiel wissen wir, dass Markus in Rom geschrieben hat, Lukas in Antiochien oder Rom, Johannes in Ephesus und Matthäus vielleicht in Judäa, ist aber nicht sicher. Nun, diese Menschen haben außerhalb von Judäa geschrieben und natürlich ist die Frage jetzt, wenn sie außerhalb geschrieben haben, entsprechen ihre Informationen, ihre Schilderung in den Evangelien dem tatsächlichen Leben und Umstand in Judäa? 2002 kam ein Buch heraus, jemand hat sich die Mühe gemacht und hat aus archäologischen Funden eine Liste von 3000 Namen zusammengestellt, von jüdischen Namen, die von Juden im 1. Jahrhundert verwendet wurden. Interessant, was man da herausgestellt hat, ist, dass die jüdische Gemeinschaft oder Community in Judäa andere Vorlieben für Vornamen gehabt hat, als die Community außerhalb von Judäa. Das heißt, es wurde eine Top 100 Liste gemacht von den beliebtesten Namen und diese Namen waren in Judäa, in der jüdischen Gemeinschaft, anders als außerhalb. Das würde heißen, dass wenn jemand außerhalb von Judäa geschrieben hat und einfach pur fiktiv Namen erfunden hat, er würde Namen nehmen, die ihm sehr naheliegend sind. Ist doch klar, oder? Oder zeitlich. Schaut mal, 100 Jahre vorher und heute, die Top 10 Namen. Schau sie mal an. Wirst du deine Tochter Brunhilde nennen? Adelheid, Waltraud, Hildegard, ja, und so weiter und so fort. Ja, es wurde analysiert und jemand hat dann diese Liste genommen und mit den Namen in der Bibel, in den Evangelien verglichen. Die Top-Namen kamen in den Evangelien genauso oft vor, wie sie außerhalb in dieser Liste vorkamen. Sie kamen vor und sie sind genau einordnenbar und legen sich, überlappen sich perfekt. Es ist sogar so, dass der Top-Name damals war Simon. Und bei diesem Namen natürlich, wenn du damals als Mutter auf die Straße gingst am Abend, nachdem du das Abendessen gekocht hast und du hast hinausgerufen, Simon, komm essen, und die Kinder auf dich hören würden, würden vielleicht 50 Kinder zu dir kommen, weil 50 Simon heißen. Nun, das heißt, dass man irgendwie bei diesen Namen, die am beliebtesten sind, irgendwo einen Zusatz geben muss. Bei allen Listen im Neuen Testament, wo diese Namen erscheinen, sehen wir bei den Namen, die sehr beliebt sind, immer einen Zusatz, der klar macht, um wem es sich handelt. Simon Petrus. Simon der Gerber. Simon der Aussätzige. Da kommt ein ganz, ganz klarer Zuname. Philippus war irgendwo nach 100, der Arme war nicht so beliebt, der Name, nach 100. Bei Philippus haben wir keinen Zusatz. Weil er kam nicht so oft vor, dass man nicht identifizieren kann, um wen es sich handelt. Also auch hier, allein bei diesen Sachen, das ist unmöglich, irgendwie damals, dass jemand das ausgedacht hat. Ja? Das zeigt wieder mal intern, wie kohärent und wie klar die Bibel in sich Beweise zeigt, dass sie in die Zeit historisch perfekt hineinpasst, wo sie geschrieben wurde. Das Neue Testament hier in dem Beispiel. Externe Beweise. Wir haben außerbiblische Autoren, die über Tatsachen schreiben, die in der Bibel geschehen sind, im Neuen Testament geschehen sind und sich als richtig beweisen. Flavius Josephus, das war ein römischer, jüdisch-römischer Geschichtsschreiber, Und er wurde 37 nach Christus geboren und er schrieb. Und einer der Texte, der sehr umstritten ist, aber wenn wir ihn einfach abwenden, weil wir sagen, er ist zu sympathisch für Jesus geschrieben, dann müssen wir auch andere Passagen wegdenken. Er sagt folgendermaßen: Um diese Zeit lebte Jesus, ein weiser Mensch, den man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Er war nämlich der Vollbringer ganz unglaublicher Taten und der Lehrer aller Menschen, die mit Freuden die Wahrheit aufnahmen. So zog er viele Juden und auch viele Heiden an sich. Er war der Christus. Und obgleich ihn Pilatus auf Betreiben der Vornehmsten unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilten, wurden doch seine frühen Anhänger ihm nicht untreu. Denn er erschien ihnen am dritten Tag wieder lebend, wie Gott gesagt, der Propheten dies und tausend andere wunderbare Dinge von ihm vorher verkündet hatten. Und auch bis auf den heutigen Tag besteht das Volk der Christen, die sich nach ihm nennen, fort. Ein anderer, Talus, 52 nach Christus lebte er. Er wurde zitiert von einem anderen, Julius Africanus, und er schreibt folgendes: Talus erklärt im dritten Buch seiner Geschichte diese Finsternis als eine Sonnenfinsternis, damit kann er aber nach meiner Meinung nicht überzeugen. Um was geht es? Es geht um die Sonnenfinsternis, die bei der Kreuzigung Jesu Christi stattgefunden hat. Es war Vollmond zu dem Passafest, als Jesus gekreuzigt wurde, und zu Vollmond kann es zu keiner Sonnenfinsternis kommen. Aber die Berichte über dieses Phänomen waren so verbreitet bis ins Römische Reich, dass versucht wurde, natürliche Argumente zu finden. Also hier haben wir ein außerbiblisches Zitat, das über eine Handlung im Neuen Testament schreibt. Und so weiter und so fort. Cornelius Tacitus in 52, 54 nach Christus schreibt ganz klar über die Christenverfolgung unter Nero in Rom, zitiert Christus als deren Anführer und so weiter und so fort. Ich will jetzt nicht näher reingehen, weil die Zeit fliegt sowieso. Andere außerbiblischen externe Beweise ist die Archäologie. Die Archäologie hat im Laufe der Zeit Sachen ausgebuddelt, die in der Bibel belächelt wurden, dass nicht glaubwürdig sind. Das hat sich bestätigt, dass es stimmt. Es wurden ganze Ortschaften, Gebäude ausgebuddelt, ganze Völker wurden sozusagen, oder Kulturen ausgebuddelt, die nur in der Bibel vorkommen. Ortschaften und Gebäude und Apostelgeschichte. Es wurde in Korinth eine Inschrift gefunden über die Synagoge der Juden. Das war wahrscheinlich ein Schild, das über der Synagoge war, wo Paulus gepredigt hat. Wir haben einen biblischen Text, Apostelgeschichte 18, 4 bis 9. Es gab eine Synagoge in Korinth und wahrscheinlich hat dort Paulus gepredigt. Eine andere Inschrift spricht über den städtischen Fleischmarkt, den ebenfalls der Apostel Paulus in 1. Korinther 10, 25 erwähnt. Es sind viele archäologische Funde da und viele Städte wurden identifiziert und ausgebuddelt und zeigen uns, dass die Bibel in ihren Aussagen, was Ortschaften und Daten anbelangt, nicht falsch liegt. Das Steinpflaster, das Gabbata, wo Jesus Christus ausgepeitscht wurde und verhört wurde. Es gibt keine andere Quelle, wo das hervorkommt, alleine in der Bibel. Ja. Jahrhundertelang gab es keine Hinweise. Es wurde belächelt, dass es ein Blödsinn ist. Es gab keinen Hof, wo Jesus ausgepeitscht und kein Gabbata, kein Steinpflaster. Das gibt es nicht. Die Sache ist, dass ungefähr um 66, 70 nach Christus dieser Hof zerstört wurde. Er war Teil der Burg Antonia, wo das militärische Hauptquartier der Römer war. Er wurde zugebuddelt, begraben und dann, als die Stadt aufgebaut wurde, wurde das nicht mehr ausgegraben. Viel, viel später, in der neuzeitlichen Archäologie, wurde das ausgegraben. Man hat diesen gepflasterten Hof, diesen Hof mit Steinpflastern gefunden und hat sich bestätigt, dass das stimmt. Nur zwei ganz kleine Beispiele, wo die Archäologie zeigt, dass die Bibel historisch nicht ein Fake ist. Gut, nun sagen wir, ja, vielleicht sind die Schriften, die wir haben, authentisch und spiegeln genau das wider, was damals der Autor geschrieben hat. Vielleicht sind das die Fakten wirklich historisch belegbar, aber das macht die Bibel noch lange nicht authentisch. Wie gesagt, die Ilias von Homer ist Mythologie. Auch wenn wir Belege haben, ist die Bibel nicht auch nur Mythologie? Sind die Evangelien nicht nur eine Mythologie? Es gibt viele Indizien hier auch, ich möchte ganz kurz drüber fliegen und dann auch die Chance geben, euch zu Hause zu vertiefen. Ein Statement, das ich bringen möchte, sind die erfüllten Prophezeiungen. die ohne Wenn und Aber uns Raum geben und zeigen mögen, dass nur Gott das alles hervorsehen konnte, was geschehen ist. Bei den Prophezeiungen ist das Problem, dass die Kritiker sehr voreingenommen sind. Sie lesen ein Buch, das prophetische Aussprüche enthält. Sie sehen deren Erfüllung zu einem späten Datum und kommen zum Schluss, dass die sogenannten prophetischen Aussagen zu diesem späten Datum stattgefunden hat. Sprich, es ist keine Prophezeiung, es wurde nicht vorher geschrieben, prophezeit und dann später erfüllt. Nein, es wurde geschrieben, als es erfüllt war. Jemand hat die Ereignisse beobachtet, hat es niedergeschrieben und als Prophezeiung verkauft. Das machen sie die ganze Zeit. Und diese Schlussfolgerung ist das Resultat von vorgefassten Meinungen, einer Voreingenommenheit. Und nicht gründet sich nicht auf Archäologie und auf Ergebnisse von Fakten der Geschichte. Wir wissen aber, wenn wir uns die Bücher anschauen der Bibel, können wir sie aufgrund des Wortschatzes, der kulturellen Indizien, die wir haben, des Alters der Manuskripte, die datiert werden können, wir können sie datieren und wir können sie sehen, dass sie vor den Ereignissen geschrieben wurden. Es gibt viele, viele Beispiele, die ich hier nennen möchte, die ich hier nennen könnte, aber die Zeit fehlt uns. Eine, die ich euch geben möchte, ist die Prophezeiung über Jesus Christus. Es gibt über 300 Prophezeiungen über Jesus Christus im Alten Testament. Und ich möchte eine gewisse Kategorie aus einem gewissen Buch hervorheben und kurz darüber sprechen. Die Prophezeiungen in Jesaja. Jesaja lebte 745, 680 vor Christus ungefähr. Und er schreibt so detailliert über Details zu Jesu Geburt, Leben, Tod und Mission, dass viele gesagt haben, es handelt sich um einen Augenzeugen. Es ist fake. Jesaja hat nicht damals geschrieben. Irgendwer hat zur Zeit Jesu Christi, als er ihn gesehen hat, diese Sachen geschrieben und als Jesaja verkauft, als ob es 600 Jahre, 700 Jahre vorher geschrieben wurde. Das kann nicht sein, das kann nicht stimmen. Er wird von einer Jungfrau aus dem Stamm David geboren, 7 mit 14, er wird in Bethlehem geboren, er wird in Galiläa dienen, er wird freiwillig die Schuld der Sünden auf sich nehmen und tragen. Sein Leiden und sein Tod sind so genau beschrieben, sein Leiden wird ihn entstellen, dass er so ausschauen wird. Er wird mit den Übeltätern gemeinsam sterben, am Kreuz hing er zwischen den Übeltätern. Sein Grab wird das Grab eines reichen Menschen sein. Das sind alles Fakten, die genauso eingetreten sind und vieles, vieles mehr. Woher können wir wissen, dass es wirklich vorher geschrieben wurde? Nun, einerseits, wir haben den masoretischen Text, das Alte Testament, wo schon ungefähr 200-300 vor Christus der Text da war. Der Text da war. Andererseits haben wir neben dem Neuen Testament Belege von Geschichtsschreibern, von Historikern, die Jesu Christi Existenz und Leben schildern. Nun, wenn wir diese Sachen zusammenlegen, kommen wir zu einem unheimlichen Problem für Skeptiker. Die Chancen sind unmöglich, mathematisch ausgerechnet, unmöglich, dass jemand kommt und Theater spielt und das macht. Okay, du kannst Theater spielen und irgendwas sagen, ich sage das, was die Propheten um mich gesagt haben, aber zu bestimmen, wo du geboren wirst, wer deine Eltern sind, zu bestimmen, wie du stirbst und wo du hingelegt wirst, das kommt dem schon ziemlich ins Unmögliche. Es gibt viele Kalkulationen, wir haben jetzt keine Zeit, in diese zu gehen, die genau zeigen, dass mathematisch unmöglich ist, dass das einfach gefaked und nachgespielt wurde. Zu Jesaja und zur Tatsache, dass Jesaja vor Christus geschrieben wurde, gibt es noch eine fantastische Entdeckung. Ich habe über Qumran gesprochen. 1947 wurden bei den Höhlen, in Höhlen beim Toten Meer, ungefähr 13 Kilometer neben Jericho, Rollen gefunden, die waren auf Pergament, auf Ziegenleder. Sie waren zusammengerollt und sie waren in diesen Tongefäßen versteckt. Und man hat herausgefunden, dass diese 1900 Jahre alt sind. Sie hatten ungefähr, der Inhalt besteht aus ungefähr 500 verschiedene Bücher und viele davon, also eines ist das komplette Buch Jesaja, 5 Bücher Mose und andere Bücher, die über das Leben der Community dort sprechen. Datierung ungefähr 100 vor Christus wurde wissenschaftlich bestätigt, dass diese Rollen geschrieben wurden und dann versteckt wurden. Wie gesagt, Jesaja, das Jesaja-Manuskript, das ungefähr 125 vor Christus datiert, das dort gefunden wurde, das war auch dabei und es war komplett beinhaltet. Das nächste vorhandene Manuskript, das wir haben aus Jesaja, ist ein Text, der ungefähr 916 nach Christus datiert. Das heißt, dass zwischen dem Manuskript von Jesaja, das gefunden wurde, und dem bis damals ältesten Manuskript, das wir hatten, 1000 Jahre Unterschied sind. Jetzt zurück zum Problem der Übersetzungsfehler. Man hat dieses Dokument, das 900 nach Christus datiert, mit dem verglichen, das 100 vor Christus datiert und später gefunden wurde. Man hat gesehen, dass 95% sie perfekt identisch überlappen. Und die anderen 5%, wo es Abweichungen gibt, sind es Rechtschreibfehler. Ein Buchstabe zu viel, ein Buchstabe zu wenig. Aber Sachen, die nicht wesentlich über gar und gar nicht den Sinn verändern des Inhaltes. Das heißt, dass auch die jüdischen Schriftgelehrten aufgepasst haben, wie sie das Ganze korrekt weiterbringen. Sie gingen so weit, dass sie auf jeder Seite jedes Wort, jeden Buchstaben zählten und auf jeder Seite stand, wie viele Wörter in der Reihe und in der ganzen Seite sein muss. Sie haben sogar so ausgerechnet, dass keine Fehler reinkommen, dass sogar sie wussten, welcher Buchstabe des Alphabets wie oft in einem Buch vorkommen muss. Und sie zählten nach und andere obskure Kriterien, wie sie analysierten, dass sie ja keine Abschreibfehler machten. In all denen sehen wir, dass Gott dahinter stand und aufpasste und sah, dass sein Wort weiterkommt. Und speziell Jesaja ganz klar den Kritikern den Mund schließt, dass nicht zuerst Christus lebt und dann Jesaja das vorgaukelt als Prophezeiung. Nein, es wurde vorher geschrieben und in Christus hat er sich erfüllt. Und welchen Beweis gibt es noch, dass die Bibel wirklich göttlich inspiriert ist? Es gibt viele. Aber einer sind erfüllte Prophezeiungen, die wir uns heute angeschaut haben, und auch die veränderten Menschenleben. Kein Buch hat jemals in der Geschichte Menschenleben so radikal verändert, dass es psychologisch, sozial oder wie auch immer nicht nachverfolgbar sein kann. Der Saulus, der zum Paulus wird, radikal verändert wird. Andere Menschen im Laufe der Geschichte, die Bibel nahmen, lasen und ihr Leben verändert wurde. Ihr wart vielleicht hier, als der Schutti hier bei uns ein Zeugnis gegeben hat, der ehemalige Disco-König der Nachtschicht. Er fing an, die Bibel zu lesen und allmählich hat Gott in seinem Leben gewirkt und hat ihn total komplett verändert. Und so weiter und so fort. Gott wirkt und arbeitet und ich möchte hier sagen, das kann niemand widerlegen. Und deine persönliche Geschichte kann niemand widerlegen. Die Kraft des Evangeliums, dich zu verändern, das Wort Gottes, das in uns wirkt. Ich komme zum Schluss. Ich möchte ein paar Zitate bringen. In der Suche nach der Wahrheit ist die Absicht des Suchenden wichtiger als der Inhalt. Das heißt, du kannst noch so viele Argumente haben. Du kannst noch so viele Argumente jemandem bringen. Wenn der Mensch nicht ein ehrlicher Sucher ist, wird er niemals zum Entschluss kommen, dass die Bibel Gottes Wort ist. In Johannes 7,17 sagt Jesus Christus folgende Worte. Und ich möchte vorlesen. Wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selber rede. Wenn jemand wirklich bereit ist, die Wahrheit zu kennen, wenn jemand wirklich die Wahrheit liebt und erkennen möchte und Gottes Wille und den Willen Gottes tun möchte, möchte die Wahrheit kennen, dann wird er zur Erkenntnis kommen. Das heißt, die Absicht, die Bereitschaft, das Wort in dich verändern zu lassen, ist wichtiger als das Argument. Gott offenbart sich in seinem Wort und er offenbart sich auch persönlich. Aber die Bibel sagt, dass nur die, die ihn ehrlich suchen, ihn finden werden. Nur die, die mit ganzem Herzen bereit sind, die Wahrheit zu suchen und sich von ihr verändern zu lassen, sie finden werden. Pilatus fragt, als Jesus über die Wahrheit spricht, dass er der Wahrhaftige ist, fragt ihn Pilatus, was ist Wahrheit? Und Jesus gibt ihm keine Antwort. Weil Jesus gewusst hat, er wollte nicht wissen, ob Pilatus ehrlich ist oder nicht. Ihm war etwas viel Tiefgründigeres wichtig. Ob Pilatus bereit ist, die Effekte der Wahrheit für sein Leben anzunehmen. Weil wenn die Bibel wahr ist, wenn Gott existiert, wenn die Bibel wahr ist, wenn das Richter- oder Gerichtswort Gottes für uns ist, der Standard für unser Leben ist, das heißt, dass wir in unserem Leben viel ändern müssen. Und hier ist ein großes Problem und Mark Twain hat das sehr, sehr gut gesagt. Aber vorher schauen wir uns an, was Churchill gesagt hat. Er sagt, Von Zeit zu Zeit stolpern die Menschen über die Wahrheit, die meisten stehen jedoch schnell wieder auf und gehen weiter, als ob nichts geschehen sei. Die Wahrheit ist für viele Menschen ein Unfall, weil er unseren normalen Lauf hindert. Die Wahrheit zu erkennen bedeutet, radikal dich verändern zu müssen. Wenn die Bibel stimmt, dann heißt das, dass wir, Leute, dass die Menschheit total am Holzweg ist, dass die Gesellschaft, die Politik, die Philosophie, die Sexualität, die Gedanken, alles total durcheinander ist und wir eine radikale Wende brauchen. Aber wenn die Menschen stolpern, dann stehen sie schnell wieder auf und schauen, dass sie weitergehen, weil das sehr unangenehm ist. Und über die komplizierten Dinge der Bibel sprechend, sagte Mark Twain, sehr, sehr interessant: Mich stören nicht jene Teile der Bibel, die ich nicht verstehen kann, sondern diejenigen, die ich verstehe. Weil diejenigen, die ich verstehe, sagen mir ganz, ganz klar, dass ich mein Leben ändern muss. Dass ich Buße tun muss. Dass der Standard Christus ist. Das Ideal Christus ist. Und die Ziele, die ich bis jetzt gelebt habe, falsche Ziele waren. Das sind so einige Dinge, die ich euch mitgeben möchte. Und ich möchte euch sagen, die Menschen werden nicht durch diese Argumente oder tausend Argumente zu Christus finden. Es muss eine Bereitschaft sein, eine ehrliche Suche nach Gott und eine Bereitschaft, dich von der Wahrheit verändern zu lassen. Einen Menschen, der nicht glauben will, kann zu tausend Argumente bringen und diese Argumente werden dazu bringen, dass er noch weniger glaubt und noch verstockt ist. Aber jemanden, der ehrlich Gott sucht und ehrlich bereit ist, Gott zu suchen, den offenbart sich Gott, weil Gott offenbart sich persönlich. Und diejenigen, der Gott sucht, vielleicht bist du da und hast Zweifel bis heute gehabt. Hast keine Ahnung gehabt, ob Gott existiert, ob die Bibel stimmt. Gott offenbart sich persönlich, er nimmt dich an der Hand persönlich. Er zeigt sich dir persönlich, er wirkt in deinem Leben. Und all diese Argumente, die ich gebracht habe, sind Argumente, die zusätzlich uns helfen, unseren Glauben zu stärken, beziehungsweise Leuten, mit denen wir reden jeden Tag, dieses Gestrüpp an logischen Argumenten einfach niederzumähen und zu sagen, warte kurz, die Bibel ist nicht irrational. Die Bibel ist nicht die Übersetzung der Übersetzung der Übersetzung. Die Bibel ist nicht ein ausgedachtes Märchen, sondern die Fakten entsprechen der Geschichte, historisch gesehen. Die Bibel ist nicht ein ausgedachter Mythos, weil die Prophezeiungen sind zu präzise, zu genau, dass sich jemand das ausgedacht hat. Sie wurden vorher prophezeit, durch Gottes Geist inspiriert und sie haben sich eins zu eins exakt erfüllt. Unzählige Städte im Alten Testament, unzählige Geschichten aus dem Alten Testament, Prophezeiungen sind genauso eingetreten. Ich lade euch ein, aufzustehen jetzt zum Schluss des Gottesdienstes und ich entschuldige mich, dass ich trotz Gas geben lange gebraucht habe. Ich möchte, dass wir ein Gebet sprechen und einfach dem Herrn für sein Wort danken. Er hat uns nicht einfach einen Sprung ins Schwarze geschenkt, spring, friss oder stirb, sondern er beweist sich, er bestätigt sich. Er fängt die Menschen in der eigenen Weisheit, in der eigenen Schlauheit und zeigt ihnen, nicht mal deine eigene Schlauheit und Intelligenz kann mich widerlegen. Sondern wenn du ehrlich genug bist und Raum gibst, spricht alles dafür, dass ich Gott bin, der das Wort inspiriert hat und es euch gegeben hat. Dank mir dem Herrn dafür. Und gleichzeitig möge er uns den Mut geben und die Kraft geben, dazu zu stehen, das Wort zu lieben, zu suchen und mit allem Mut weiter Leuten zu verkündigen. Paulus sagt, ich schäme mich nicht des Evangeliums. Was meint er damit? Dass er sich irgendwo versteckt, weil er sich schämt? Nein, er möchte sagen, es gibt keine Philosophie, es gibt keine wissenschaftliche Debatte, es gibt niemanden, wo das Evangelium nicht aufrecht stehen bleibt. Nach jeglichem Feuer der Geschichte, der Kritik, der Wissenschaft, der Biologie, der Archäologie, was auch immer, die Bibel ist standhaft geblieben. Und Paulus sagt, ich schäme mich nicht des Evangeliums, in die Universität damit zu gehen, unter Laborratten zu gehen, wo alle 50 PhDs haben und einen Quotienten eines Elefanten haben, eines Außerirdischen. Ja? Ich schäme mich nicht, in die Schule damit zu gehen, zu meinen Professoren zu gehen. Ich schäme mich nicht auf die Straße zu gehen, weil es ist Gottes Kraft, die mein Leben verändert hat. Das ist der größte Beweis. Mein Leben verändert hat und auch dein Leben verändern kann. Lass uns beten. Amen.